Da sind wir schon an dem Kernproblem, dass den Maschinen da natürlich total das Menschliche fehlt. Also auch sozusagen das gute Bauchgefühl, würde ich jetzt mal sagen, ganz ohne das irgendwie esoterisch klingen lassen zu wollen. Aber ich glaube, da müssen wir drüber reden, inwieweit wir uns sozusagen von diesen Maschinen unterscheiden, auch von unserer Herangehensweise und inwieweit sozusagen sie uns da eine Hilfe sind oder eben nicht.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Zu unserem Themenschwerpunkt künstliche Intelligenz im Food-Bereich. Ja, da gab es dermaßen viele Rückmeldungen, aber auch Fragen, dass ich heute nochmals einen Nachschlag serviere. Es fällt auch zunehmend schwerer, sich diesem Thema KI zu entziehen, und noch schwerer ist es, hier auf dem Laufenden zu bleiben, da ja tagtäglich neue KI-Meldungen reinflattern. Unser heutiger Gast ist Hendrik Haase. Hendrik ist nicht nur leidenschaftlicher Food-Aktivist, sondern auch ein Vordenker. Und zwar genau dann, wenn es darum geht, wie Digitalisierung und KI unsere Esskultur verändern werden. Wie werden wir in Zukunft gemeinsam kochen und wie gemeinsam genießen? Also, setzt euch hin, schnallt euch an, wir starten die Reise in die kulinarische Zukunft und wir prüfen gemeinsam die Chancen, aber auch die Grenzen dieser neuesten Errungenschaften. Lieber Hendrik, willkommen bei Food Fact. Wir gehen gleich mal, würde ich sagen, in Medias Res. Ich habe nämlich letztes Wochenende Empanadas gekocht und dann habe ich mal zum Spaß ChatGPT nach der perfekten Füllung befragt. Und eine Antwort war unter anderem, würzen Sie die Empanadas mit Gefühl. Was denkst du als Food-Experte, wenn uns eine künstliche Intelligenz Gefühle in der Küche vorschreibt? Gefühle im Kochrezept einer KI, ist das eigentlich fast schon eine Grenzüberschreitung?
Ja, könnte man fast sagen. Ne? Also finde ich super den Einstieg. Genau das ist ja das Problem, dass die Maschinen, mit dem wir es da zu tun haben, ja eigentlich auf Mathematik und Statistik basieren. Also Nobelpreis für Physik, also da sind nicht viele Gefühle gefragt eigentlich, sondern knallharte Berechnung und dann am Ende Prozentzahlen, die dir irgendwas vorschlagen. Aber vielleicht ist es genau in dem Sinne dann ja, das richtige Wort gewesen, weil ChatGPT kennt ja nicht ein Gefühl fürs Kochen, sondern die weiß, okay, wenn dann da das Wort steht, dann muss danach die Silbe kommen und danach kommt die Silbe und da musste jetzt irgendwie das Wort Gefühl stehen. Glück gehabt. Jetzt die Frage, was hast du draus gemacht?
Naja, ich habe das gemacht, was ich immer mache. Ich habe natürlich nach Gefühl gekocht. Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, was müsste denn ChatGPT oder künstliche Intelligenz denn über Gefühle in der Küche deiner Meinung nach noch lernen?
Ja, allerhand, weil das, was ich eben schon sagte, die Basis für diese Technologie hat halt relativ wenig mit menschlichen Gefühlen, auch mit weltlichem Verständnis, das wir als Menschen haben, zu tun, sondern einem angelernten Wahrscheinlichkeiten, die eben im Falle von so großen LLMs heißen die ja, diese Sprachmodelle, damit zu tun hat, welches Wort folgt auf das nächste oder welche Silbe. Und das hat am Ende nicht viel mit Gefühlen zu tun, aber da sind wir schon an dem Kernproblem, dass den Maschinen da natürlich total das Menschliche fehlt. Also auch sozusagen das gute Bauchgefühl, würde ich jetzt mal sagen, ganz ohne das irgendwie esoterisch klingen lassen zu wollen. Aber ich glaube, da müssen wir drüber reden, inwieweit wir uns sozusagen von diesen Maschinen unterscheiden, auch von unserer Herangehensweise und inwieweit sozusagen sie uns da eine Hilfe sind oder eben nicht. Weil ich glaube, genau dieses Gefühl oder dieses ganz persönliche Bauchgefühl, das wird ChatGPT ganz schwer erzeugen können. Und wenn, dann nur auf einer Datenbasis, die noch viel, viel feiner und granularer sein müsste, nämlich dann der vollvernetzte Stefan, sagen wir so, vom Blutzuckermesser, Magensensor, der müsste wissen, was du sozusagen vorher gegessen hast, was du danach noch vorhast. Also diese ganze Datenflut, die auch noch um dich herum funktioniert, die ja jetzt schon eigentlich auch bekannt ist. Also ich glaube gar nicht, dass das so insofern in der Zukunft ist, dass man da viel, viel genauere Aussagen treffen kann. Aber allein aus der Information, die du da jetzt da reingegeben hast, wo ich jetzt mal von ausgehe, ich will heute Abend das und das kochen, kann die Maschine, glaube ich, noch nicht viel ableiten, was jetzt genau zu dir und zu deinen Vorlieben und so weiter passt.
Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Also dass eigentlich hier eine natürliche Grenze ist. Künstliche Intelligenz kann jetzt Kreativität und Intuition in der Küche nicht zu 100% ersetzen. Trotzdem frage ich mich, wie wird sich denn die Art, wie wir kochen, durch künstliche Intelligenz deiner Meinung nach verändern?
Ja, also bleiben wir nochmal bei dem Punkt mit dem Gefühl. Ich glaube schon, dass wir neu drüber nachdenken, nachdenken müssen, was ist eigentlich mit Gefühl gemeint beim Kochen? Also wenn wir sozusagen Erfahrungen reingeben, also ein Chefkoch oder Chefköchin, die jahrelange Berufserfahrung hat, würde sagen, ich mache das aus dem Gefühl. Hat aber damit zu tun, dass das schon 1000 Mal, vielleicht 100.000 Mal gemacht wurde, wenn es jetzt um eine Soße geht oder sowas. Ne? Soße Hollandaise, da drehe ich nicht drüber nach, das mache ich aus dem Gefühl. Das hat damit ganz viel Skills zu tun. Ich glaube, das kann man sogar, wenn man das, sage ich mal, gibt es ja auch schon so kochende Roboter, ja, die das sozusagen schon aus einer Perfektion und einem genauen Mischungsverhältnis ableiten können, dann auch nachmachen können. Und da würde man ja auch nicht vom Gefühl sprechen, sondern vielleicht eher von einem technischen Fortschritt, dass sozusagen so präzise gearbeitet werden kann, auch in der Feinmotorik. Ne? Die sind ja inzwischen auch schon so, dass sie, dass man Hände bewegen kann, wenn ich jetzt an so humanoide Roboter denke. Also da ist schon eine Möglichkeit drin. Aber wir müssen, glaube ich, neu über das Gefühl reden, was wir darunter verstehen. Ich finde, das ist das Spannendste bei diesem ganzen KI-Thema. Was sind wir eigentlich als Menschen? Was sind diese Maschinen? Was können die? Wenn wir jetzt über die Zukunft reden, wie wird sich das verändern? Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir schon gemerkt, also mir geht es so, wenn ich jetzt was koche, ich habe letztens zum Beispiel Schweinebauch kochen wollen, so nach Sichuan-Art, rot gebraten nennt sich das. Da kannst du halt über YouTube eine Köchin aus Sichuan dabei zugucken, wie die sozusagen diesen Schweinebauch da köchelt. Und das hat schon viel anderen, also das hilft mir beim Kochen viel mehr, als wenn ich sozusagen einfach nur ein Kochbuch gucke und dann sagt er, naja, dann ein bisschen Zucker, ein bisschen karamellisieren, Schweinebauch dazu und so. Wenn ich das sehe und wenn ich dann sozusagen vielleicht sogar noch so einen Feedback-Kanal habe, also Kommentare lesen kann und solche Sachen, dann wird das schon, dann hat das jetzt schon die Art, wie wir kochen oder wie ich auch koche, verändert. Ich glaube, in Zukunft, wenn wir jetzt daran denken, dass das sind ja immer noch Personen, die das machen, also Videos, auch wenn wir bei TikTok irgendwie uns inspirieren lassen von irgendjemand, der da influencermäßig in Sekunden was zusammenschmeißt, das sind ja alles noch echte Menschen und echte Töpfe, in die echte Zutaten reinfallen. Ja, jetzt sind wir aber in der Welt von generativer KI, das heißt Maschinen, die nicht nur Sprache erzeugen können, da hast du eben schon von gesprochen, also Antworten in Chat, sondern sie können auch Bilder generieren, sie können auch bald Videos generieren. Das heißt, dass wir da vielleicht auch in eine Welt reinkommen, wo wir immer mehr so eine Art personellen Agenten oder Agentin, vielleicht ist die maschinell ja auch feminin, die Intelligenz, die uns dabei helfen zu kochen und viel, viel individueller uns beraten können, weil das Spannende finde ich ja nicht zu sagen, hey, gib mir mal ein Rezept für, sondern du machst ein Foto von ein paar Zutaten, die vor dir liegen und fragst die Maschine, was kann ich denn daraus kochen? Und was muss ich noch für 5 Euro dazu kaufen, damit daraus ein Essen für 4 Leute wird? Weil das finde ich eigentlich das Spannende, weil das eine total individuelle Fragestellung ist, die du mit keinem YouTube-Video beantworten kannst, mit keinem Kochbuch, aber mit einer, sag ich mal, Intelligenz, die vielleicht, wobei dieser Begriff Intelligenz, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, also quasi eine Berechnung von dem, was da vor mir liegt, was sozusagen über Bilderkennung von der KI erkannt wird und dann verbunden wird mit, naja, wenn er 5 Euro hat, dann weiß ich ungefähr, was er davon kaufen kann, dann kann ich ihm noch sagen, in dem und dem Supermarkt, in der und der Region der Welt, dann kann daraus eine ganz personalisierte und persönliche Empfehlung werden und natürlich auch ein Gericht, was dann genau auf dieses Problem passt und ich muss da am Ende von den Sachen, die vor mir liegen, nichts wegschmeißen, weil ich am Ende davon nichts benutzen konnte. Also ich glaube, dass wir durch KI und durch Maschinen, die immer mehr mit unserer Lebenswelt mitlernen, präziser und persönlicher interagieren können mit der Lebensmittelwelt. Wie wir kochen, wie wir essen, wie wir einkaufen. Und das kann uns, glaube ich, schon helfen, ein bisschen persönlicher und individueller zu werden. Aber für viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, da merkst du so, da musst du ja aber schon ganz schön viel wissen. Und will der Stefan das alles rausrücken, was er so alles persönlich macht und ob er heute noch zum Sport geht? Und willst du das Apple sagen? Willst du das OpenAI zur Verfügung stellen? Oder müssen wir da nicht auch darüber reden, was ist dann Privatsphäre? Wie ist der Umgang mit Daten? Das gehört ja dann auch dazu. Aber dass da eine riesen Power drin ist, das dürfte klar sein.
Wenn uns jetzt eine künstliche Intelligenz mehr oder weniger alles abnimmt, und es wird uns ja heute schon sehr viel abgenommen, ne? Macht es uns dann träge, dass wir einfach nur mehr sagen, naja, jetzt habe ich 3 Zutaten, sagen wir, was ich damit machen soll?
Ja, das ist ja immer dasselbe bei so technischen Fortschritten. Ne? Also man könnte auch sagen, wird der Bauer dümmer, wenn er sozusagen mit dem Traktor die Furche pflügt, oder der hat ja vorher so viel über Pferde gewusst. Ja, der wusste, wie man die zügelt, der wusste, was die fressen, der hatte so viel Umgang mit Tieren und so. Jetzt fährt er dieses Ding, da kommt ja nur Benzin rein oder Diesel. Also wir haben ja immer mit diesen Sprüngen, die wir in der Technologie haben, immer diese Frage, was verlieren wir an Fähigkeiten und was kommt vielleicht Neues hinzu? Und meine Vorstellung oder meine Hoffnung oder auch, ich glaube, meine Inspiration, mich damit zu beschäftigen, ist, wie werden wir mit dieser Technologie, mit diesem Werkzeug, was anderes ist das für mich nicht, besser als Menschen? Das sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall das Ziel sein und nicht sozusagen, das einfach nur über uns uns kommen lassen und sagen, naja, lass das die KI mal machen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber zusammen mit diesem Ding, mit dieser neuen Technologie, die wir teilweise auch noch nicht so ganz verstehen, weil es ja auch so eine Blackbox ist, ne? Wir wissen teilweise gar nicht, wie kommen diese Antworten zustande, die da rauskommen. Wie können wir daraus besser werden? Im Kochen, im Zugang zu Lebensmitteln, zu mehr Gesundheit, Nachhaltigkeit oder auch ja personalisiert im Sinne von, was schmeckt mir persönlich. Und ich glaube, das Ziel sollte eher sein, sozusagen damit einen Umgang zu finden. Aber natürlich kannst du argumentieren, kannst aber auch sagen, guck dir einen modernen Ofen an. Also früher wussten die noch, wie man ein Holz, also das Feuer, ja beim Backen, das war noch mit den Holzscheiten und die wussten, wann sie die Kohle rausziehen mussten und dann das Brot rein. Heute macht man nur auf 200 Grad und das Brot geht irgendwie. Da könntest du ja auch schon sagen, da haben die Leute ganz viel an Gefühl fürs Essen verloren. Würden wir aber heute gar nicht mehr bewerten, weil heute schmeißen wir die Dinger an und machen damit was. Aber natürlich kannst du einen Thermomix dich da komplett von abhängig machen und sagen, ich habe keine Ahnung vom Kochen, das macht der schon. Da kannst du heute schon auch völlig ohne KI. Oder du sagst, naja, so ein Thermomix, der ist da und dafür total gut, aber für ein, zwei andere Sachen will ich dann doch schon selber irgendwie in der Hand haben, was ich da mache.
Aber ich finde es sehr, sehr spannend, das Beispiel mit den Bauern und den Pferden, denn es gibt ja auch in der Landwirtschaft so Trends, dass man sagt, zu mehr Regionalität, Öko-Bauernhof, mehr, sage ich mal, Verbindungen zwischen Mensch und Natur. Das ist natürlich ein sehr idealisiertes Bild, ja, was auch oft von Städtern und Städterinnen dann in das Land gebracht wird. Aber es gibt ja auch so eine Landsehnsucht und so einen Landtrend. Und da frage ich mich jetzt gerade, wird es dann in der Küche genauso sein, ja, wenn jetzt Algorithmen uns kreative Teile beim Kochen zum Beispiel abnehmen, wird es dann genauso einen Trend geben, auf der einen Seite Menschen, die sagen, mir ist das egal, ich habe eigentlich gar kein Interesse am Kochen, ich fahre jetzt mit dem Traktor durch die Küche, und auf der anderen Seite einen Trend, wo sagen, nein, also ich will jetzt meinen Blumenkohl noch raspeln wie früher und daraus, keine Ahnung, eine leckere Granata machen. I don't know, ja. So wie meine Oma.
Absolut, das erleben wir heute schon, ne? Also da gibt es ja die ganze Grill- und Barbecue-Szene, die Leute, die sich irgendwie jetzt einen Pizzaofen irgendwie auf eine Terrasse zimmern mit Steinen, den sie dann befeuern und sonst was. Und dann gibt es die andere Richtung, wo du sagst, ich koche gar nicht mehr, ich bestelle mir das Zeug nur noch, das kommt per Kurier irgendwie in meine Küche, mit der ich aber eigentlich nur noch warm mache und mich da nicht drum kümmere. Du hast natürlich auch immer sozusagen Gegentrends. Ich finde manchmal, was mich bei der Debatte manchmal ein bisschen frustriert oder wo ich denke, hey, da müssten wir eigentlich schon weiter sein, ist, wenn man dann sozusagen dieses totale Beschäftigung mit dem Essen im Sinne von ich fange wirklich, ich backe mein Brot selber, ich mache den Sauerteig selber und so weiter. Ich mache dann am Ende ein Holzfeuer und backe das Brot draußen auf der Terrasse. Ich weiß, wie toll das ist, aber ich weiß auch, das kann nie und nimmer die Normalität für Millionen, Milliarden Leute sein, weil das ist dann vielleicht dein Hobby, deine Beschäftigung. Und ich erlebe das ganz häufig, auch wenn wir, sag ich mal, die Food-Nerds unter sich, ich bin ja auch einer davon, du wahrscheinlich ja auch, wenn wir jetzt über Reis ins Gespräch kämen, so, dass man aber dann nicht davon ausgeht, dass jeder und jede dafür Zeit hätte und Lust hätte. Und den möchte ich aber trotzdem auch einen Lust- und einen Gesundheits- und einen Genussgewinn überlassen. Das heißt, wenn wir sozusagen durch eine gewisse Automatisierung im Sinne von vielleicht automatische Bestellprozesse, bessere Maschinen noch in der Küche. Also wir haben ja gerade vom Thermomix gesprochen, wir wollen jetzt keine Werbung machen, es gibt auch andere tolle Heizmixer, die digital vernetzt sind oder einen smarten Ofen oder sowas. Und die helfen mir einfach in kürzerer Zeit etwas sehr, sehr Leckeres zustande zu bringen und eben nicht zur 0815 Tiefkühlpizza zu greifen, dann finde ich das einen tollen Fortschritt. Und ich kann nicht von jedem erwarten, dass er auf den Wochenmarkt geht mit so einem kleinen Bastkörbchen und sich dann da irgendwie so 3-4 Sachen kauft und dann von der Gemüsebrühe, die er selbst ansetzt und so weiter, alles selber macht und dann sozusagen, na, das wäre die idealisierte Welt, der kann dann noch alles oder diejenige, die so kocht. Aber dann denke ich immer so, es gibt auch Lebenssituationen, da hast du überhaupt keine Zeit dazu. Und da bin ich verdammt froh, wenn das eine Maschine oder ein Automatismus übernimmt. Und jetzt gehe ich mal weg von den Maschinen und von so Roboterarmen und sowas. Ich finde ja auch, da macht ja auch diese Automatisierungsprozesse total Sinn. Wir alle kennen das, du hast irgendwie ein Buch online bestellt und dann steht da unten drunter, die das Buch kaufen, kauften auch. So, und wenn du das beim Lebensmittel auch hast, was teilweise einige Apps ja auch können, ich bin zum Beispiel großer Fan von Crowdfarming, das ist so eine App, wo du dich direkt mit den Bauern vernetzen kannst und dann von denen was zugeschickt bekommst. Auch das sind ja digitale Wege zum Essen, die ich mega praktisch finde. Ich habe heute zum Beispiel eine E-Mail bekommen, es sind wieder 6 Kilo Kichererbsen unterwegs von Spanien. Da habe ich so ein Kichererbsenfeld adoptiert. Es sind die besten Kichererbsen, die ich je gegessen habe. Da willst du dort Wasser von trinken. Das hebe ich auf, diesen Sud, in dem die gekocht sind, weil das so lecker ist als Brühe allein. So, das kriege ich hier in keinem Laden.
Das ist aber auch ein First World Problem, oder? Also ich meine, Das ist auch ein gewisser Luxus, den nicht jeder so mal schnell machen kann. Ich meine, es klingt jetzt toll als Foodie-Sicht, ne? Aber das ist das gleiche Thema. Die Kichererbse im Supermarkt kostet wahrscheinlich 90 Cent das Glas. Und was kostet bei Crowdfunding der Kilo? Vielleicht auch nicht mal so viel mehr, oder? Weiß nicht.
Das Spannende ist ja, dass du da mehr abnimmst. Ich habe eben von 6 Kilo Trockenware gesprochen. Das sind die nicht in Dosen. Okay. Die muss ich auch erstmal kochen und essen. Das ist schon eine Herausforderung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da in, natürlich gibt es Produktkategorien, die sind da teurer, aber eigentlich durch den, sage ich mal, größere Abnahmemenge, dass du es immer dann kriegst, wenn sozusagen die Ernte abgeschlossen ist, ist es eigentlich oft nicht viel teurer, als wenn du es sozusagen im Laden kaufst. Aber du hast völlig recht, auch da, es ist halt ein, wie gesagt, First World Problem. Ich wollte nur damit illustrieren, dass mir Technologie da auch wieder Zeit abnimmt, weil ich muss nicht losfahren, das kaufen, ich muss es nicht suchen. Ich habe trotzdem sehr, sehr frische, sehr, sehr perfekt gute Ware und ich habe eher eine Welt von Technologie und auch von selbstlernenden Algorithmen, die über ihre Mitlernen mit meiner Lebensmittelwelt und dem, was ich so kann, mir Sachen vorschlagen, die zu mir passen und eben nicht diese blöde Werbung, die wir alle kennen, hier, kauf das, sondern sagen, pass mal auf, ich habe gemerkt, du kochst eigentlich in der Woche zweimal eine halbe Stunde, dann mach doch das und das Sinn, wenn du dich ein bisschen gesünder ernähren willst. Ja, dann finde ich das smarter und dann guten Einsatz von Technologie, als wenn man irgendwie das nur dazu nutzt, in die Köpfe reinzukommen mit Social Media und mir Schrott vorzuschlagen, den ich eh nicht brauche.
Jetzt haben wir ja ein bisschen über Beschaffung gesprochen, aber auch recht viel über das Kochen selber. Denkst du, sind in Zukunft auch Innovationen vorstellbar, die das Genusserlebnis von Lebensmitteln verbessern? Also wenn wir jetzt ums Essen selber, ne? Also das, was man kocht, muss man ja auch irgendwann essen, in der Regel.
Das Spannende ist, dass ich auf den Blick, den technologischen Blick auf Genuss halt inzwischen so habe, dass ich merke, Genuss, sich Essen hinwenden mit seinen, sag ich mal, menschlichen Sensoren, also Nase, Gaumen, Zunge, Augen, Berühren, dass das quasi eigentlich so eine Art Gegenfolie ist gegen das Digitale. Also was ich auch ganz viel erlebe, ist, dass inzwischen auch in der Gastronomie dieses Wert des Erlebnisses wieder in Forderung steht. Haben vielleicht auch ein, zwei schon erlebt, ne, dass sozusagen das, dass die offene Küche eine Rolle spielt, auch in der Gastronomie, dass du den Leuten beim Grillen zugucken kannst. Ich war letztens bei einem Döner, da wurde noch Holzkohle gemacht. Das heißt, da wurde am Ende die Holzkohle, also die fertige Kohle, die glühende, reingeschüttet, so dass sie dann senkrecht stand und dann drehte sich das Fleisch davor. Das sind so Sachen, wo ich merke, ich glaube, die kriegen wieder eine neuere Bedeutung, wenn wir sozusagen auch über das Digitale reden, weil wir touchen mehrere tausend Mal pro Tag auf diesen Glasoberflächen rum und fassen eben nicht mehr ein Brot an, bewusst, das eine ganz andere Oberfläche hat oder drücken mal, wenn man Kindern dabei so sieht, wie so in der Butter drin rumdrücken oder in so einer Banane oder so, das Gefühl, was passiert denn da eigentlich? Ne? Du kannst ja mit einem Druck von einem Finger wissen, wie gut die Banane ist oder bei dir jetzt, ne, also wie sich der Reis zwischen den Fingern anfühlen muss, wenn er für das oder das Gericht geeignet ist. Und das bekommt, glaube ich, eine neue Bedeutung, desto digitaler um uns herum vieles wird, weil wir sozusagen diese Erfahrungen immer weniger machen. Deswegen würde ich fast sagen, ich glaube nicht, dass Technologie uns bei diesen Erfahrungen, die ganz viel mit Genuss zu tun haben, helfen können. Sie können uns aber eher dabei helfen, die Wege zu finden zu Lebensmitteln, die für uns mehr Genuss bedeuten. Also da habe ich ja eben schon das Beispiel mit, sage ich mal, vielleicht eher exotischen Lebensmitteln, die man jetzt über eine App bestellen kann, sehr direkt sogar beim Bauern, sehr einfach. Man muss nicht mehr in den Spezialitätenladen und den muss man kennen oder ein besonderer Wochenmarkt, sondern man kann sich da Gemüsekisten holen und sich direkt damit Produkten verbinden. Ich glaube, das hilft schon weiter. Ich glaube nicht, dass eine KI uns dabei helfen kann, mehr Genuss zu empfinden. Ich glaube, das funktioniert eher, dass wir die Technologie auch vielleicht mal bewusst beiseite legen, wenn wir am Tisch sitzen. Aber ich glaube, wenn ich mir überlege, als ich mit Essen angefangen habe, mich dafür brennend zu interessieren, wie aufwendig das für mich war, gewisse Genüsse zu mir auf den Tisch zu kriegen. Also wo ich da gewesen bin, auf Messen und sonst wo. Und wenn ich heute dran denke, hey, das kriege ich übers Netz so schnell und so gut hin. Und wenn mir da in Zukunft noch mehr auch, sage ich mal, smarte Anwendungen und so weiter helfen, dann komme ich viel mehr schneller an den Start, was sozusagen besseres Kochen, bessere Küchentechnik angeht, smartere Zutaten zu finden, um mich herum besser zu wissen, was ist denn jetzt wirklich in der Region und saisonal und aktiv. Weil bis du das irgendwie analog hinbekommen hast, irgendwie Saisonkalender, ich finde das ja immer hübsch, die hängen auch in ganz vielen Küchen, ne? So Saisonkalender und so, das kann man ja auch alles wunderschön machen. Aber wer sitzt denn da vor und überlegt, Moment, was haben wir denn heute für einen Monat? Hier ist cool, Moment, jetzt muss ich noch das dazu.
Du, ich denke aber jetzt gerade so an ein anderes Beispiel, weil ich hatte gestern abends das Vergnügen, in der Deutschen Bahn zu sitzen mit den üblichen 2-3 Stunden Verspätung und irgendwann um 22 Uhr habe ich gedacht, ach, jetzt hole ich mir mal so einen Rotwein aus der Deutschen Bahn. Habe ihn aufgemacht und dran gerochen und probiert und er war so leicht perlend, so leicht muffig und ich habe mir gedacht, schmeckt der so, braucht der noch Luft oder ist er einfach vergoren oder gekippt? Dann bin ich zum Bahnpersonal gegangen, habe die gefragt, schmeckt der so oder was ist mit dem? Dann haben die alle zusammen gesagt, sie trinken keinen Wein, sie wissen es nicht. Sie haben mir dann einfach einen anderen gegeben, der war nicht ganz so, aber ähnlich. Ich habe ihn dann aus Frust getrunken, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist eh schon wurscht. Wenn wir jetzt so reden, wir zwei, dann denke ich mal, eigentlich war das schon cool, hätte ich da jetzt so einen KI-Sensor, der mir sagen könnte, Achtung, Achtung, da sind jetzt schon die Hefepilze drinnen, die jetzt dann demnächst deinen Darm ruinieren werden, ne?
Ja, absolut. ich hätte dir das Ding einfach verkauft. Das ist Naturwein. Ja, da ist was ganz Besonderes. Das muss perlen, das muss auch so ein bisschen stinken. Das ist ja so ein bisschen stallig auch und so. Nee, Spaß beiseite.
danke für die Einladung, Henry. Ich bin leider verhindert.
Ich bin schlechter Ratgeber. Ich habe vor einigen Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken. Bin gerade großer Fan von alkoholfreien Bieren und teste mich da laufend durch. Nein, aber um auf deine Frage zu antworten, auch technologisch geht das inzwischen. Also die Maschinen oder die Algorithmen haben inzwischen nicht nur gelernt, gut zu sehen, gut zu hören, was ja auch ganz wichtig ist, ne? Wir denken an, ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, so wie so ein Kartoffelchip zerbricht, ne? Das ist ja, das kannst du ja am Klang und wie das dann im Mund passiert, damit es wirklich richtig dann, also auch Genusserlebnis im Sinne von, boah, das ist so geil, da will ich noch zwei Hände voll essen. Gibt es inzwischen halt eben auch Sensoren, die sind mini klein, also wirklich, ich gucke jetzt gerade meinen Daumennagel an, vielleicht ein Fünftel von dem, so groß sind die, da ist eine kleine Öffnung drin und da werden flüchtige Gasverbindungen drin gemessen. Also ich weigere mich so ein bisschen, das Riechen zu nennen, weil Riechen ist bei uns was ganz, ganz Komplexes bei Menschen. Du siehst, ich versuche das immer wieder zu trennen, weil das hat mit Erinnerungen zu tun und so weiter. Ne? Für den einen ist der Wein perfekt, weil genau, ne, vielleicht war es ein Naturwein oder so und der sagt, genau so muss das sein, ich will das genau anders, ich will das nicht so clean haben, der soll so ein bisschen mussierend sein und so, kannst ja auch so ausdrücken. Das ist für mich Schmecken und Riechen. Aber was ich sagen will, Algorithmen können zwischen Gaszusammensetzungen, die sich verflüchtigen, das ist ja der Geruch, sehr gut messen und auch sehr gut, man kann die damit trainieren. Also dieser Sensor, der kommt hier aus dem Ländle von Bosch, so, den musst du halt dann nur mit einem richtigen Computercode zusammenbringen und dann zeigst du dem halt oder lässt den halt sozusagen vor möglichst vielen Packungen Kaffee zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, schnuppern und dann kann der irgendwann verschiedene Kaffees gut auseinanderhalten, ohne dass du ihm gesagt hast, das sind unterschiedliche Kaffees und der eine kommt von da, der andere von da. Das heißt, der weiß dann irgendwie, das ist ein anderer oder den kenne ich schon. Das heißt, auch da, das sind ja immer diese Kurven, die man inzwischen hat, ne? Was können Algorithmen inzwischen schon viel besser als wir Menschen? Bei den Bildern ist es schon, da sind wir schon längst abgehangen, also Bilderkennung, das können die rasend schnell und super. Aber bei Gerüchen ist es genauso. Da schlagen die auch die menschliche Nase, wenn es jetzt nur darum geht zu erkennen, was ist was, um Längen. Ja, und das sind übrigens dann Statistiken, die ich mir ziehe aus dem Olfactoric Research Lab von Google, also von Alphabet, weil das ist sehr lustig, dass Google halt Aha. eben auch schon an Gerüchen rumforscht. Das heißt also, das was Szenario, was du eben beschrieben hast, wenn so ein Sensor, den ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch kleiner wird, irgendwie auf der Platine von einem iPhone verbaut ist und dann über das Mikrofonloch, was da eh schon drin ist, irgendwie der Geruch reinzieht und er sagt, der Rotwein ist schon drüber. Das ist gar nicht so unrealistisch. Also es funktioniert alles. Die Frage ist, finde ich bei der Sache ja wirklich immer, verwechseln wir dann sozusagen, was das Smartphone uns sagt, mit dem, was wir selber irgendwie wahrnehmen. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende bei dieser ganzen Diskussion, dass wir dann halt gucken, dass das quasi auch irgendwie eine Bewertung ist der Realität oder das, was uns so umgibt, aber dass das halt immer was anderes ist, als was wir Menschen sozusagen damit anstellen würden. Und dass wir da bitte immer noch ein bisschen kritisch bleiben, auch wenn die Rot vielleicht vorher schon zwei Rotflaschen drin ist, dann wird es schwierig, aber bevor du sozusagen da oben ausschaltest, fände ich es halt wichtig, dass wir das immer wieder reinholen, weil sonst werden wir halt maschinenabhängig, hörig und dann entsteht genau das, was du eben beschrieben hast. wir vertrauen nicht mehr unserer Nase oder unserem Bauch oder sagen, ach, das schmeckt mir eigentlich, sondern der Algorithmus hat gesagt, der Käse stinkt, den will ich nie essen. Und du würdest sagen, ey, komm, das ist ein geiler Käse, der riecht zwar fies, das ist eine Ziege und da fließt schon weg und so. Aber ich glaube, das ist genau diese Knackstelle, in der wir in Zukunft irgendwie uns dran abarbeiten dürfen, ist, was wollen wir eigentlich als Menschen und was wollen eigentlich diese Maschinen? Ne? Also, habe ja eben schon gesagt, die machen eher Statistik und Mathematik, als dass die jetzt irgendwie sagen, denen geht es um Genuss oder französische Käsekultur.
Finde ich alles, klingt schon fast ein bisschen creepy. Heute war ja auf der Startseite von Spiegel ein großer Verbrauch, dass die KI gefährlicher ist als die Atomkraft und alle Kriege zusammen. Und wenn ich das jetzt höre, dass wir dann vielleicht auch den Sinn für unsere Sinne verlieren dadurch. Naja.
Also nur um da auf den Punkt zu kommen, hinter diese Szene, die uns sozusagen diese Anwendung jetzt vorstellt und vorspielt, das ist ja selten irgendwie das Startup, was irgendwie im Bräustüberl in Oberbayern sitzt, sondern es sind ganz viele kalifornische junge Menschen, die sich tolle Sachen ausdenken, die wirklich faszinierend sind und tolle Sachen können, wie eben ChatGPT, der sagt, bitte mit Gefühl die Empanadas machen und bitte das und das und dich auch auf tolle neue Ideen bringen. Aber in dieser Szene und in dieser Welt grassiert leider auch aus meiner Sicht, ich beschäftige mich ja viel mit so diesen kulturellen Aspekten, auch Ideen über den Menschen oder über uns als lebende Wesen, die ich problematisch finde. Das Stichwort ist dabei Transhumanismus, der leider völlig momentan mental abgedriftete Elon Musk, der sich auch schon rassistisch und antisemitisch und so weiter äußert, der ist großer Anhänger und Verfechter von diesem Konzept, was im Grunde genommen sagt, dass wir Menschen defizitäre Organismen sind. Das heißt, wir funktionieren ganz okay, aber da sind ganz viele Fehler und Biases drin und so weiter. Und da muss man nur die richtige Technologie andocken. Ja, das macht er ja, indem er uns zum Beispiel auch, es gibt ja schon über Neuralink direkte Verbindungen ins Gehirn. Und wenn man das alles optimiert, dann werden wir bessere Menschen. So, und das ist ja auch eine Philosophie oder eine Haltung, wenn man so rangeht und sagt, okay, Technologie bessert Fehler aus und wir sind eigentlich so fehlerbehaftet und eigentlich kann man Menschen nicht trauen und so weiter. Da steckt eine ganze große Philosophie dahinter. Und wenn man das nicht durchdringt, sondern einfach nur frisst und sagt, okay, und diese Welt, die so denkt, liefert uns die Technologien von morgen, dann finde ich das hochproblematisch. Deswegen kämpfe ich ganz viel dafür und gerade beim Essen, dass wir das Menschliche da noch mit reindenken. Und für mich hat das eher mit Vielfalt und Diversität zu tun bei Menschen, die alle unterschiedlich sein können. Und wenn wir jetzt von Wein reden oder selbst von deinen Empanadas und sagen, mir schmeckt es, mir schmeckt es nicht, ja warum denn nicht? Naja, ich komme daher, ich habe das schon mal so probiert, ich könnte es um... Dann wird, das ist für mich menschlich und nicht zu sagen, das sind die 100% perfekten Empanadas, weil da ist alle Technologie mit deiner leicht defizitären menschlichen Gehirnhälfte zusammengebracht worden und das sind die perfekten. Das ist nicht meine Vorstellung von der Menschenwelt. Und das müssten wir viel mehr diskutieren und das finde ich viel relevanter als das, was du eben beschrieben hast mit dem Spiegelartikel. Da kommen immer wieder diese Roboterarme rein und alle haben Angst davor, dass morgen der Terminator vor der Tür steht und der haut uns auf den Kopf oder schießt uns um. Ich finde das andere viel gefährlicher, weil das durchzieht so diese Codes und Algorithmen und diese Lösungen und Anwendungen, die finde ich kulturell nicht zu dem passen, was wir eigentlich als Menschen sind und wie wir uns vielleicht auch in der Küche, also was mir am Essen und am Genuss Spaß macht, nämlich Vielfalt, Individualität, Überraschung, Überforderung manchmal, wenn ich daran denke, die ersten fies stinkenden Käse, die ich gegessen habe oder eine Naturwein, bleiben wir mal dabei, wo du denkst, das ist doch kein Wein und dann versuchst du dich so ein bisschen da reinzudenken, ach okay, in Georgien vergräbt man irgendwelche Tonkrüge im Boden, das mache ich schon seit tausenden von Jahren, dann riecht das halt so und dann schmeckt das so, ist halt was anderes als der clean Riesling aus dem Rheingau. Aber das ist doch das Spannende am Essen und da kannst du nicht sagen, das eine ist okay und 100% richtig und das andere ist falsch. Und ich glaube, wenn wir so Technologie frei galoppieren lassen nach solchen Idealen, dann finde ich das nicht so spannend. Und das finde ich eher bedenkenswert als diese creepy Roboterangst, wir werden irgendwie, unsere Arbeitsplätze werden vernichtet und da kommen Roboter und die machen das. Ich glaube, das ist viel, viel filigraner, was da sozusagen abläuft.
Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, ne, wir wollen nicht, dass unsere Küche zur Kantine vom Raumschiff Enterprise wird, wo sind denn dann die Grenzen der KI? Gerade wenn man jetzt den emotionalen und sozialen Aspekt des Essens betrachtet.
Die Grenzen entstehen ja halt immer da, wo sozusagen der Technologie auch die notwendigen Trainingsdaten abfehlen. Ich spreche ungern von KI, sondern ich spreche gerne von selbstlernenden Algorithmen. Wenn wir sozusagen von lernenden Algorithmen sprechen, dann können wir eigentlich auch davon sprechen, bevor die richtig was können, müssen die irgendwo zur Schule gegangen sein. So kann man sich das auch vorstellen. Die werden ja trainiert, deswegen spricht man von Trainingsdaten. Und diese Trainingsdaten, das kennen wir alle, ne? Was ist die Ampel auf dem Bild? Sind sie ein Roboter? Das machen diese Maschinen auch mit dem Essen sozusagen. Ist da eine Kartoffel, ist da keine Kartoffel? Das Problematische da ist, das wird auch viel in Südostasien gemacht. Da ist es nämlich günstig und in Afrika. Das war ein großer Skandal auch bei OpenAI, weil die sozusagen dann diese Inhalte taggen mussten. Also mussten sagen, auf dem Bild befindet sich ein Auto, auf dem Bild befindet sich eine Kartoffel. Und wenn ich mich dann frage, wie viele wissen diese Menschen über unsere regionale Genusskultur? Also ich würde mir nicht zutrauen, wenn ich jetzt in dein Labor gehe, was ist Reis und was ist kein Reis, weil durch deine Marke habe ich kennengelernt, dass der schwarz werden kann und rot sein kann und irgendwas dazwischen. Aber das muss irgendjemand erstmal in die Maschinen reinwerfen und dann fangen die irgendwann an, auch sich selber Sachen beizubringen, wobei wir, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, auch dann auch geben müssen, dass das nicht diese Blackbox ist und wir am Ende gar nicht mehr wissen, woher wissen die das und wie haben die das hingekriegt, das ist faszinierend. Also ich glaube, da liegen einmal die Grenzen, das heißt Datenverfügbarkeit und Qualität der Daten und eben auch Daten, die auf unsere Lebenswelt passen. Da stößt irgendwann KI an seine Grenzen und natürlich an Weltzugang. Also es fehlt diesen Algorithmen ganz viel. Es gibt zwar immer kleiner werdende Sensorik, immer kleiner werdende Maschinen. Wir haben eine unglaubliche Rechenpower in jeder Hosentasche inzwischen. Nur noch als Ergänzung zu dem, was wir eben schon besprochen haben, der Gassensor. Wir haben in vielen Smartphones inzwischen so LiDAR-Scanner verbaut. Das ist, die messen die Tiefe des Raumes, damit du die sozusagen auch für so sondern Augmented Reality-Anwendungen benutzen kannst. Also irgendein Möbelhaus gibt dir eine App und du kannst den Stuhl, den du kaufen willst, schon mal hinten hinstellen und durch die Smartphone-Kamera gucken. Dafür brauchst du einen LiDAR-Scanner. Der weiß aber auch, wie dick das Steak ist. Das heißt, der kann dir auch sagen, wann das Medium ist. Also so weit kann man eben denken. Das steckt alles schon in deiner Hosentasche. Aber das sind alles noch ja sehr mechanische Zugänge zur Welt. Ich glaube, dieses Wissen stößt dann auch irgendwann an seine Grenzen. Das ist jetzt ja gerade bei den großen Sprachmodellen das Problem, dass die Datenmenge eigentlich erschöpft ist. Also die sind mit dem ganzen Internet trainiert. Die sind inzwischen, gucken die sich stundenlang irgendwelche Videos auf YouTube an und versuchen das auch noch damit reinzubringen, damit diese Modelle schlauer werden. Aber der richtige Zugang zur Welt ist immer nur über Sensorik möglich und die muss auch sich weiterentwickeln. Und da entsteht, glaube ich, auch noch so ein bisschen eine Schwierigkeit, ne? Also da ist, glaube ich, auch eine Grenze, wobei die immer feiner und besser wird, ne? Also wenn wir jetzt schon darüber reden, dass die einen Kaffee erkennen können, dann wird es immer besser.
Wobei das natürlich die Welt, über die wir da reden, eine sehr westliche Welt ist. Also diese Technologien, die spielen ja zum größten Teil in Industrieländern sich ab. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite an Länderküchen denke, die ja in der Küche zunehmend auch eine Rolle spielen, gibt es da irgendwie eine Idee, wo du sagst, so könnte auch die Länderküche von der KI profitieren, ohne dabei die Authentizität zu verlieren, vor allem auch, ne?
Wenn man sich umguckt und über den Tellerrand blickt, was sozusagen landwirtschaftlich schon genutzt wird. Also es gibt halt viele Länder, in denen, sag ich mal, der Sprung nicht vom Pferd auf den Traktor ist und jetzt irgendwie der Traktor mit GPS, sondern machen den Sprung von, ich habe noch nie mal ein Pferd und habe jetzt ein 5G-Smartphone in der Hosentasche und leihe mir mit der Produktionsgenossenschaft eine Drohne, mit der ich meine Orangenbäume mit Pflanzenschutz besprühe. So. Das heißt, das sind ganz andere Sprünge und diese Drohne darf zum Beispiel in Deutschland dann am Ende gar nicht fliegen, weil die ist gar nicht erlaubt. Die siehst du dann nicht im alten Land, aber in China wird die zu Zehntausenden schon eben von Kleinstbauern benutzt oder muss ich auch dran denken, so eine Art Uber-Service für Traktoren in Afrika. Das heißt, dass die sich quasi einen Traktor teilen, aber über eine App genau wissen, dass der perfekt ausgelastet ist. Ich meine, wie bei uns mit den Autos, die stehen jetzt so, weiß ich nicht, 98% nur vor der Tür und machen gar nichts. Und dann setzen wir uns irgendwann mal rein und fahren damit ein bisschen. Ansonsten stehen sie viel rum. Ist bei Traktoren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, die werden schon häufiger genutzt, aber bei vielen Gerätschaften, die stehen auch viel rum, bis sie dann mal wieder nächstes Jahr zur Ernte oder zum Aufbereiten irgendeinem Acker gebraucht werden. Das kann man natürlich irgendwie smarter abbilden und die haben dann so eine Art Traktor-Sharing-App, wo ich gedacht habe, das ist so, Landmaschinen heißt es in Deutschland, wenn man sich Maschinen teilt, das gibt's ja auch, aber die sind längst nicht so smart aufgestellt. Das heißt, dieses Klischee, dass es in den Ländern sowas gar nicht gibt. Die nutzen es halt auch. Dein Punkt mit der Küche und der Länderküche finde ich insofern relevant, dass natürlich der westliche Blick, und da sind wir wieder bei dem Problem, was wir eben mit dem Transhumanismus hatten, der westliche Blick natürlich eine Riesenrolle spielt, auch wie diese Algorithmen ausgerichtet sind und wie die auf Vielfalt reagieren und was sie für essbar halten oder was sie für gut und schlecht halten. Die Erfahrung mache ich ganz häufig, ich beschäftige mich mit so Apps, die Kalorien messen, indem du sozusagen einfach nur ein Foto von deinem Essen hochlädst, ja, und dann sagt der, so und so viele Kalorien liegen da auf dem Teller. Das funktioniert ziemlich gut bei einigen Länderküchen, sagen wir mal so. Der Algorithmus, merkst du jetzt schon, kommt aus dem Silicon Valley, das heißt, der kennt mexikanisches Essen, deine Empanadas, kein Problem. Sushi, perfekt. Auch Sashimi, der weiß genau, was da liegt, ob das Thunfisch ist oder Schellfisch oder so, also der kann das super gut erkennen. Der hat mit bayerischen Knödeln Riesenprobleme, wurde nicht drauf trainiert. Gibt's in Silicon Valley nicht so häufig, außer erstmal Oktoberfest. Haxe fängt vielleicht noch gerade gut, aber nimm mal irgendwie ein spezielles Gericht. Ich meine, Knödel ist ja nun auch Allerweltsessen inzwischen, wo du sagst, das gibt's nur hier. Wenn der Algorithmus das noch nie gesehen hat und dann nicht als Essen identifiziert, funktioniert diese App damit nicht. Das heißt, diese Hilfe oder diese tolle, smarte Anwendung funktioniert nicht. Und wenn ich mir das sozusagen hochrechne auf andere Kulturen, dann wird es natürlich schwierig. Deswegen kämpfe ich auch in dieser Technologiewelt um Vielfalt und um Zugang und einen technologischen Wandel, der allen offen steht und die nicht sozusagen von einigen wenigen gesteuert und dann auch in dem Falle von KI jetzt gerade ausgerichtet und trainiert wird. Weil wo die Dinger hingaloppieren, das entscheidet schon derjenige, der die in die Welt setzt. Ne? Ganz plastisches Beispiel noch. Es gab mal ganz toll einen Händetrockner mit Handerkennung. Ja, und dann haben Menschen mit schwarzer Hautfarbe ihre Hände drunter gehalten, der funktionierte nicht, der war nur mit weißen Händen trainiert worden, hatten sie vergessen. Ist total plastisch, ja, und auch ein bisschen überspitzt, aber wenn wir das jetzt feingranular auf Länderküchenebene runterdenken, dann ist das natürlich total katastrophal, weil dann landen wir am Ende nicht bei mehr Vielfalt, sondern mehr Einfalt und gerichtet nach denjenigen, die die Dinger in die Welt gesetzt haben. Und das Bittersweet bei der ganzen Geschichte ist ja, dass wir ja eigentlich über diese neue Technologie und diese neue Vernetzung, diese weltweite Datensammlung eigentlich die Möglichkeit hätten, noch viel mehr Vielfalt abzubilden. Ja, dass wir gar nicht mehr darauf gezwungen sind, dass wir nur noch 2, 3, 4 dominante Küchen haben, die weltweit funktionieren, weil sie alle irgendwie einigermaßen massenkompatibel gut finden. Wir könnten ja viel feiner werden und viel, viel vielfältiger. Aber ich glaube, auch das müssen wir Code, das müssen wir Computern, das müssen wir den Leuten, die diese Anwendung in die Welt setzen, mit auf den Weg geben. Und nach diesen Maßstäben müssen wir diese Technologie auch bewerten, weil sonst landen wir eben bei einer Monokultur, die noch viel, viel schlimmer und gravierender ist als diese industrielle Lebensmittelkultur, die ja schon, sage ich mal, Auswirkungen hat, die wir nicht alle haben wollen, weil wir eben auf Massenproduktion gegangen sind in den letzten Jahrzehnten und alle dasselbe gegessen haben und jetzt merken, wäre ja mal eigentlich besser, ein bisschen regionaler, ein bisschen saisonaler und ein bisschen frischer.
Wenn wir doch jetzt sehr klar über Vielfalt sprechen, ein völlig anderer Aspekt, nämlich Diversity im Sinne von männlich versus weiblich. Und da jetzt mal die vielleicht auch provokante Frage, ist das Thema, worüber wir jetzt reden, nämlich künstliche Intelligenz in der Küche, ist das nicht eigentlich ein männliches Thema? Also haben Frauen in diesem Bereich überhaupt ihren Platz gefunden?
Das ist die Frage, die Zukunft aus meiner Sicht total entscheiden wird. Wir haben, glaube ich, ganz viele Probleme, die wir aktuell mit Technologie haben, auch mit Social Media, dass dadurch nicht nur die mentale Gesundheit in den Boden geht, dass dadurch teilweise Völkermord ausgelöst wird, wie im Fall von Myanmar mit Facebook. Das sind große Probleme, weil wir, glaube ich, die Entwicklung und die Leute, die das in die Welt setzen, zu wenig divers aufgestellt haben. Männlich, weiblich ist ein Thema, dann natürlich divers im Sinne von Sprachen, im Sinne von kulturellen Herangehensweisen. Und das mag bei politischer Kommunikation schon zu diesen Auswirkungen führen. Ich male mir wirklich aus, wie das aussieht, wenn wir da sozusagen mit Esskultur reingehen, dann wird es noch viel, viel schlimmer.
Inwiefern?
Naja, weil es noch viel diverser ist aus meiner Sicht. Also das, was ich übers Essen weiß und wo ich weiß, wovon Essen profitiert und wovon sozusagen, was Gesundheit ist, weil Gesundheit ist für mich kein Konzept von 100% Akku aufgefüllt mit Kalorien und Fett und Zucker, sondern sich selbst in die Welt gestellt sehen und mit sich selber Essen wahrnehmen können und auch seinem Bauch vertrauen können und dann sozusagen auch mit Hilfe, gerne mit Medizin, ich will das jetzt nicht esoterisch verklären, aber das ist ein sehr individuelles Konzept und das ist für jeden anders, weil jedes Mikrobiom, also die Bakterienzusammensetzung, die wir im Bauch haben, bei jedem anders ist und bei jeder anders ist. Das heißt, wenn ich Reis esse, passiert bei mir was völlig anderes als bei dir. Und das ist das ist für mich Essen. Und wenn wir da sozusagen so eine Art Verkürzung hinbekommen, dass Leute sagen, naja, auch Essen ist ja eigentlich nur satt werden und daraufhin wird Technologie entwickelt, ja, dann weiß ich nicht, wo das hinführen soll. Also wahrscheinlich nicht zu mehr Vielfalt und Besserem. Aber zurück zum Gender-Thema. Guck dir an, wer Technologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wer sozusagen gerade, das sind Männer, das sind weiße Männer und in den USA ist es weiße Männer aus einer gewissen Oberschicht mit einem gewissen Bildungsgrad, aber der nicht sozusagen aufgrund von Allgemeinbildung groß von sich reden mache, sondern natürlich irgendwie auch eine gewisse Linie hat. Und das ist ein großes Problem. Aus meiner Sicht können wir uns da selber aber auch ein bisschen selbstkritisch fragen, haben wir uns damit gut beschäftigt, weil die Technologien, die wir heute benutzen, ja, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, über große Plattformen, direkt mit der Familie, diese Chatgruppen und so weiter. Wer hat das in die Welt gesetzt? Das waren Nerds, die in der Garage gesessen haben und sich irgendwie überlegt haben, wie können wir die Zukunft da anders gestalten? Und da haben wir auch viel drüber gelacht, haben gesagt, oh, das sind die Nerds, das sind diese Typen mit Kapuzenpulli und die haben, weil ich zur Schule gegangen bin, haben die immer genussmäßig diese Apfelringe, diese sauren Apfelringe, oben grün, kennst du die noch, und unten weiß. Sowas haben die gegessen und Chips und haben Counter-Strike gespielt, irgendwelche Ballerspiele und haben nebenbei noch ein bisschen gecodet. So, wenn die sind aber inzwischen so wichtig, weil sie inzwischen die Infrastruktur unserer Welt stellen. So, und ich glaube, das ist, deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema, weil ich denke, wir brauchen mehr Sichtweisen und dazu zähle ich die weibliche Perspektive, die Transperspektive auch noch und die diverse Perspektive und was es alles noch gibt auf Lebensmittelthemen und auf Lebensmittelthemen im Technologiebereich, weil sonst kriegen wir das da nicht unter. Und was ich aber erlebe ist, dass wir zwar alle das irgendwie nutzen, also der eine vermarktet sein Foodprodukt über Instagram, der andere nutzt irgendwie ChatGPT oder irgendwelche KI-Modelle, um seine Kalorien- und Gesundheits-App besser zu machen. Aber diese Vernetzung von, sag ich mal, kulinarischer Welt, also die kochen, die vielleicht tief, knietief in der ganzen Lebensmittel-Regional-Thematik drinstecken, die kommen ganz wenig mit der Technologiewelt zusammen. Und woran ich in den letzten Jahren ganz viel gearbeitet habe, ist, diese Welten auch zusammenzubringen. Weil ich glaube, dann entstehen Sachen, die nicht nur irgendwie diverser sind, weil es mir um dieses Divers gehen würde, sondern ich glaube, die sind einfach besser, leckerer, gesünder, vielfältiger und attraktiver für Menschen. Weil sonst hast du halt Leute, die sich von Mathe und Statistik wahnsinnig gut auskennen, aber natürlich nicht in der Esskultur, woher auch. Aber das müssen ja Entwicklerteams sein, die beides irgendwie können, gerade in der Lebensmittelwelt, damit auch da erfolgreiche Anwendungen rausgehen. Deswegen kämpfe ich für eine buntere Welt und versuche irgendwie diese beiden Welten anzunähern, weil sonst haben wir wirklich, wie du sagst, ein paar Nerds, meistens weiß, meistens Männer, meistens aus dem Westen, meistens aus einer gewissen Region in Kalifornien mit einem gewissen, die kommen sogar alle von derselben Uni in Stanford, so, und die machen dann die Anwendung mit, auf denen unsere Welt baut. Ja, und das ist mir halt, das war mein Initiationserlebnis, wo ich im Valley war mit noch einem Fressbuch, also über Fleisch und gar nicht mit diesem Technologiethema, aber ich habe immer auf mein Smartphone geguckt und habe gemerkt, okay, das Essen poste ich jetzt auf Instagram. Wo sitzt Instagram? 3 Kilometer nach da. Ah, das mache ich jetzt bei Facebook, war damals noch cool. Ah, die sitzen auch hier mit.
Saßen alle auf einem Haufen, ne?
Und das kann es doch nicht sein, wenn wir jetzt sagen, alles basiert nur noch auf dieser Region mit diesem gewissen kulturellen Verengung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir es breiter aufstellen. Und gerade beim Essen wäre ich jetzt dafür, das mit vielen Aspekten anzureichern. Nicht nur damit das da irgendwie drin ist, sondern damit da auch Anwendungen rauskommen, die genau die Ziele erreichen, die wir eben schon besprochen haben. Also für viele verschiedene Leute.
Sonst hast du eine Parallelwelt, wo sich der eine Teil zurückzieht und dann eben die gute alte Küche preist. Und der andere Teil, der halt dann den Einheitsbrei ist aus der KI-Konserve.
Ja, noch ein Beispiel, in der Medienbranche haben wir es ja erlebt. Also wir haben Zeitungsmacher, TV, Fernsehen, wie die jetzt überrollt werden von Streaming, von Newsplattformen, von Fake News und so weiter, das hätte man aus meiner Sicht viel, viel früher schon erkennen können, gegensteuern können, sich anders aufbauen können. Aber jetzt so hinterherrennen ist fast müßig. Und nur für alle, die es noch nicht wissen, die Werbeeinnahmen von Meta, also dem Mutterschiff von Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, übersteigt die globalen Ausgaben für Fernsehwerbung. Von allen Fernsehsendern weltweit. Die haben nicht so viel Kohle aus Werbung gezogen wie Meta. So, und wenn uns das jetzt in der Lebensmittelwelt passiert, dass da auch so eine Verengung stattfindet, dann finde ich das hochgradig unlecker. Ja, und deswegen kämpfe ich dafür, dass wir uns dem Thema frühzeitig anmelden. Deswegen bin ich hier im Podcast. Finde das super, dass du das auf so vielen Ebenen diskutierst. Aber ich glaube, das ist der Kern, weil dafür machen wir es ja am Ende, dass wir am Ende mehr Leute haben, die lecker, gesünder und besser essen können und dabei nicht den Planeten kaputt machen. Weil darum geht es ja in Zukunft.
Nicht den Planeten kaputt machen, gutes Stichwort. Inwiefern kann uns denn die KI dabei unterstützen, jetzt nicht nur das gemeinsame Essen zu optimieren, im Idealfall das diverse gemeinsame Essen, sondern eben auch das Thema Nachhaltigkeit zu fördern?
Den würde ich gerne noch vorausschicken. Das finde ich auch mal so ganz spannend. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, Naturschutz und Nachhaltigkeit, das geht alles. Und Klimawandel mit Technologie, immer nur diese Technologielösung. Das Spannende ist, wir wissen überhaupt nur, dass es den Klimawandel gibt, weil wir Technologie in der Form einsetzen. Also diese ganzen Klimamodelle, mit denen wir uns jetzt ja auch die ganze Zeit um den Kopf hauen, ne? Wie viel Grad und wie viel das bringt und wie viel bringt, wenn wir kein Fleisch essen oder dann doch lieber kein Auto fahren. Das wissen wir nur, weil wir Prognosen haben, die auch wieder auf Algorithmen basieren, die mit einer irrsinnig komplexen Lebenswelt gelernt haben und sozusagen daraus Prognosen entwickeln. Die machen auch nichts anderes als ein Prognosesystem, was sozusagen in der Landwirtschaft eingesetzt wird, natürlich nur viel größer und viel komplexer. Die schnellsten und besten Computer machen heutzutage Klimawandelforschung oder Klimaprognosen. Das heißt, das vorausgeschickt, wir wissen überhaupt nur, dass wir diese Auswirkungen aufs Klima haben, wissenschaftlich, indem wir sozusagen neueste Technologie einsetzen. So, und ich glaube, dass zur Lösung des Problems auch Technologie eine Riesenrolle spielen kann, indem wir sozusagen nicht mehr auf ein Modell aufbauen, was aus der Industrialisierung kommt. Da hatten wir eben schon, ne, Massenproduktion eines Lebensmittels für alle, dass wir über Massenmedien wie das Fernsehen irgendwie vermarkten mit Fernsehwerbung, sondern wir können viel individueller, persönlicher, personalisierter agieren, da wir halt sozusagen viel smarter rangehen können. Wir können ressourceneffizienter arbeiten, weil wir viel mehr wissen, weil wir auch viel mehr Wissen verarbeiten können mit Hilfe von diesen Algorithmen, wenn sie denn gut trainiert sind, ne, vorausgesetzt. Wir können da viel, viel effektiver in diese Welt reingehen. Und das sind ja diese Riesenchancen, wenn wir diese Technologie so einsetzen nach diesen Wertmaßstäben. Aber das müsste ich auch erstmal mitbekommen, weil wenn sie, wiederhole ich mich, zur falschen Schule gegangen sind, dann ist ihnen das alles relativ Wumpe, sondern dann geht es um Umsatzsteigerung und noch mehr von demselben abzusetzen. Dann sind wir falsch abgebogen. Aber die Chance, dass diese Maschinen und auch diese Algorithmen, die irrsinnig große Datenmengen, die unsere Lebensmittelwelt momentan produziert, überhaupt verarbeiten, analysieren und daraus Sinnzusammenhänge erkennen können, das ist für mich sehr viel Hoffnung, weil das ist verdammt nötig, damit wir sozusagen diese irrsinnig komplexen Auswirkungen unseres Lebensmittelkonsums auf die Umwelt auch überhaupt messen und optimieren können. Weil da erlebe ich in der Diskussion auch durchaus sehr populistische Debatten, wenn du dir in die Fleischersatzbranche reinguckst und so weiter, mit was für Zahlen da teilweise hantiert wird. Da geht es nicht um individuelle Tierhaltung, sondern geht es um Rindfleisch verbraucht das und das und das. Und ich frage immer, welches Rind, wo steht das, was frisst das, was trinkt das, in welchen Kreislaufnährstoffen ist dieses Rind gehalten? So und so viel 1000 Liter Wasser pro Kilo. Und ich sage, das kannst du doch so nicht sagen. Und dafür brauchen wir natürlich sehr komplexe Datensätze, die aber wir als Menschen, da brauchen wir ewig, bis wir die sozusagen so zusammengerechnet haben, dass wir wissen, das ist besser und das ist vielleicht schlechter oder das braucht mehr und das weniger CO2. Dafür können wir KI einsetzen. Aber das müssen wir, glaube ich, auch machen.
Welche Rolle spielen die Verbraucher dabei?
Ich habe ein Bild davon, dass wir als Verbraucher und Verbraucherinnen, glaube ich, da auch eine gewisse Mündigkeit behalten sollten und nicht den Maschinen hinterherlaufen. Ich glaube, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr eine gute Chance, dass ihr da gut vorsensibilisiert seid. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst hängen wir da auch nur irgendwie und denken, oh, das ist jetzt gesund, hat die App gesagt, nee, da mache ich das nicht. Ich glaube, wir können auch diese Technologien nutzen, deswegen bin ich da eher offen für und sage, lass uns das auch irgendwie nutzen, aber lass uns das kritisch nutzen, lass uns das europäisch-deutsch durchdenken. Ne, was brauchen wir hier? In Deutschland kannst du zum Beispiel eine App auf Rezept kriegen, wenn du zum Beispiel dein Übergewicht in den Griff kriegen willst, die arbeitet auch wieder mit KI, die App. Das sind ja schon Wege, die ganz super sind, dass man solchen komplexen Algorithmen auch Leuten zugänglich macht, die das vielleicht gar nicht bezahlen können oder gar nicht auf die Trichter kommen, sondern dass Ärzte dir eine App verschreiben. Ist doch viel besser als Pillen. Ja, aber ich glaube, da so eine Offenheit zu haben, ist, glaube ich, ganz gut, eine kritische Offenheit. Genau, und das mit vielleicht mit Freude auch anzuwenden und dann sind wir wieder bei dem Anfang, ne, Genuss, weil ich mache den ganzen Käse nicht, weil ich jetzt irgendwie CO2 sparen will. das ist ein schöner Nebeneffekt. Ich finde die Kichererbsen erstmal gut. Und wenn die nicht besser schmecken, dann bestelle ich die auch nicht nochmal. Die schmecken aber einfach mal richtig tausendmal besser als das, was ich bisher gegessen habe. Gilt auch für andere Sachen, die ich, wo ich einen digitalen Zugang zu gefunden habe. Aber dann wird für mich ein Schuh draus, weil Essen muss am Ende schmecken, weil sonst kannst du noch so viel Storytelling machen und mit KI irgendwas vorschlagen. Wenn es am Ende blah ist, dann, dann hast du nicht viel gewonnen.
Ja, da sind wir wieder beim Genuss. Henrik, wenn wir in 10 Jahren auf das Gespräch zurückblicken, was denkst du, was wird uns überraschen? Werden wir lachen über die Ideen von heute oder werden wir sagen, wow, wir hatten damals keine Ahnung, wie weit die KI unser Kochen, aber auch unsere Esskultur verändern wird?
Ich glaube, das Zweite. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich, soll jetzt keine Werbung sein, ist aber Werbung, 2021 mein Buch rausgebracht habe, was ich mit Olaf Deininger geschrieben habe, so einem Wirtschaftsjournalisten, haben wir viel recherchiert und da haben wir halt immer gesagt, so, okay, das könnte passieren und das, also ich habe eigentlich viel mehr den Anspruch gehabt, dass wir in dem Buch aktuelle Sachen untersuchen, ne, was passiert gerade und was kann man da vielleicht für die Zukunft draus ablesen. Aber wir haben uns dann am Ende auch ein bisschen rausgequackt und gesagt, guck mal, das und das könnte sein und das könnte passieren und guck mal hier. Es sind nur 2-3 Jahre später und ich merke, was da alles passiert ist und wie schnell das gekommen ist, dass mich selber das total überrascht. Wenn ich überlege, wofür ich heute Technologie einsetzen kann, wie viel da schon passiert, deswegen glaube ich eher das Zweite, dass wir komplett überrascht darauf zurückblicken werden und sagen, okay, das war ja schon ganz interessant, aber da ist ja noch einiges mehr passiert. Davon würde ich zumindest ausgehen. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen und sagen, okay, wir gestalten diesen Wandel zunehmend und dass wir in Deutschland auch ein bisschen Arsch hochkriegen, was dieses Thema angeht und auch in Europa und merken, dass wir da nicht nur irgendwie 2., 3. Liga spielen sollten, sondern auch in der 1. Liga mitspielen sollten, was diese Entwicklung angeht, die Prägung dieses technologischen Wandels, dass wir nicht so hinterherhängen. Das ist meine Hoffnung. Deswegen mache ich das auch, um immer mehr MitstreiterInnen zu gewinnen, die dann sozusagen auch sagen, hey, guck mal, ich bin eigentlich Köchin, aber stimmt, da müsste ich mich einfach, ich frag jetzt mal bei dem Hersteller meines Dampfkoch-Dingsbums hier, warum der eigentlich WLAN brauchen die nicht jemanden, der auch ein bisschen Esskultur da reinbringt in die Entwicklung. Das ist meine Hoffnung, dass das häufiger und besser und öfter passiert. Aber ich sehe auch genauso die Chance, dass wir da einen Crash erleben und dass es noch ein paar sehr unruhige Jahre werden, weil wir uns wahnsinnig anfällig machen für viele Sachen. Vieles haben wir heute schon besprochen. Aber nochmal zurück zu dem Verrückten, der leider auch sehr viele Elektroautos unter seinen Fittichen hat, der reichste Mann der Welt. Der Herr Musk, der inzwischen auch eine Kooperation mit John Deere hat, für alle, die keine Landwirtschaftsnerds sind, das ist einer der größten Landmaschinenhersteller der USA. Die haben damals übrigens die Technologie gekauft von einem Deutschen, Herr Fröhlich aus Kassel, der mit seiner Erfindung nach USA ausgewandert ist und das an Herrn John Deere verkauft hat. Also der hat es eigentlich in Deutschland erfunden, den Traktor. Zurück zu Herrn Musk, der sagt jetzt, naja, so, wenn jetzt nicht an jeder Milchkanne 5G ist und ihr mit euren smarten Landmaschinen trotzdem langfahren wollt und GPS braucht und noch 1000 andere Sachen, die mit KI laufen, dann nimmt ihr einfach Starlink, das ist ja seine Satelliten-Internet-Geschichte, die funktioniert überall und die machen jetzt eine Kooperation. Das heißt, die ganzen Landmaschinen fahren dann irgendwann über Starlink. So, jetzt kommt Elon Musk in die Regierung, wenn Trump gewinnt und sagt, Deutschland, ne, also ich will ja jetzt auch keine eigenen Fake News oder Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber mir macht das Sorge, wenn da so ein Monopol zusammenfließt und wir da schon merken, wie krass diese digitale Infrastruktur sich verengt und eben starken Einfluss nehmen kann auf unsere Lebensmittelwelt und wir dann am Ende abhängig sind, ob diese smarten Anwendungen, die unser Klima schützen, die Vielfalt auf dem Acker bringen und so, abhängig sind von jemandem, der in den USA sitzt und sagt, ob ich heute Lust habe oder nicht und Knopf hoch und runter, entscheide ich. Und das finde ich nicht gesund. Deswegen kämpfe ich dafür, dass halt auch in Deutschland politisch da mehr passiert, damit diese Welt anders gestaltet wird und nach anderen Regeln funktioniert, als sich es vielleicht Herr Musk denkt.
Henrik, danke für das tolle Gespräch. Ich glaube, das hat uns jetzt alle ziemlich zum Nachdenken gebracht. Aber es zeigt ja vor allem auch positiv, wir haben die Chance, das Ding mitzugestalten. Wir können beeinflussen, in welchen Bereichen wir die KI einsetzen und das zumindest jetzt noch. Vielen Dank.
Danke dir und danke fürs Zuhören.
Das war's für heute von Food Fact. Ich denke, Hendrik und ich sind uns einig. Wir können unsere Küchen noch so smart und effizient gestalten, aber das Erlebnis von echten Kochabenteuern, dieses Erlebnis und auch das Zusammenspiel am Herd, das kann uns keine App und auch keine KI ersetzen. Und das ist auch gut so. Esskultur ist einfach viel mehr als nur Rezepte oder Technik. Es geht um Freude am Kochen, um das kreative Chaos, wenn die Küche zur Experimentierbühne wird. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder bei eurem bevorzugten Podcast-Anbieter freuen. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.